Hi, ich bin Laura Wohlers. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine Original Series von Partner in Crime und Studio Bummens. Meine Kollegin Paulina Graser und ich begleiten darin einen aktuellen Strafprozess, bei dem ein Arzt vor Gericht steht, der einer 37-jährigen Studentin mit Depressionen Suizidhilfe geleistet hat. Der Arzt sagt, es sei ein Gebot der Humanität gewesen. Die Staatsanwaltschaft sagt, es war ein Verbrechen. Der Mann habe sie zum willenlosen Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Er habe sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet. Paulina wird jeden Prozesstag im Gericht sitzen und uns danach erzählen, was passiert ist. Bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das hier ist Folge 5. Böser Bube. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten von vorne an. Nach jedem Prozesstag gibt es eine neue Folge. Stand jetzt ist das immer mittwochs und samstags. 9 Prozesstage sind angesetzt und der Tag, an dem das Urteil gesprochen wird. Noch eine Inhaltswarnung. Es wird in dieser Staffel um Depressionen und Suizid gehen. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Justitias Wille und der ersten Staffel Leben in der Waagschale.
Heute ist der 5. März und Tag 5 beim Prozess gegen Dr. Turowski. Halbzeit. Vorausgesetzt, der Prozess zieht sich nicht. Bis jetzt sieht es so aus, als würden wir im Zeitplan bleiben. Heute warten fast ein wenig zu viele Leute vor dem kleinen Saal des Berliner Landgerichts 1. Es sind auch wieder mehr KollegInnen von der Presse anwesend. Es wird also kuschelig auf den Bänken. Das Interesse am heutigen Verhandlungstag ist deswegen so groß, weil 2 wichtige Zeugen geladen sind. Nämlich 2 der Psychiater der Klinik, in der Isabel R. untergebracht war, nachdem ihr erster Suizidversuch mit Dr. Turowski gescheitert war. Die entscheidende Frage für das Gericht ist ja, ob Isabel R.'s Suizidwunsch zum Zeitpunkt ihres Todes auf ihrem freien Willen beruhte. Und dafür sind die Einschätzungen der Leute, die sie noch am Todestag psychiatrisch betreut haben, natürlich sehr wichtig. Wir warten also alle gebannt auf die Aussagen der Mediziner, von denen Dr. Turowski der Überzeugung ist, dass Isabel R. sie getäuscht hat. Denn er ist sich sicher, dass sie sich, was ihre Suizidgedanken angeht, nur ihm gegenüber ehrlich geäußert hat.
Seit 2 Wochen begleiten wir den Gerichtsprozess gegen Dr. Turowski. Zeit für einen Zwischenstand. Wir haben gehört, was die Anklage ihm vorwirft, wie ZeugInnen ihn wahrgenommen haben und wir haben eine Freundin von Isabel R. gehört, die uns ein anderes Bild von ihr gezeichnet hat, als jenes, das Dr. Turowski von ihr hatte. Was vor Gericht immer wieder eine Rolle spielt, ist Turowskis vermeintlich nicht ausreichende Qualifikation, einschätzen zu können, ob Isabel R.'s Suizidwunsch frei verantwortlich war. Außerdem, dass lediglich 12 Tage zwischen der ersten Kontaktaufnahme von Isabel R. und dem ersten Suizidversuch lagen, aber auch die Tatsache, dass Dr. Turowski ganz allein handelte, ohne Sterbehilfeverein im Rücken und ohne zweite Meinung eines Kollegen oder einer Kollegin. Und trotzdem half er ihr beim Suizid. Warum? Das kann eine Person am besten erklären. Dr. Turowski selbst. Das hier ist seine Seite der Geschichte. Jetzt, in Folge 5 von Justitias Wille.
Ich treffe Dr. Christoph Turowski in einem Tonstudio in Berlin-Friedrichshain. Er trägt ein kariertes Hemd, darüber einen blauen, feinen Pullover und Turnschuhe. Im Eingangsbereich stehen riesige, fliederfarbene Plüschsessel. Das Set für einen Videopodcast. Ich frage ihn, ob er das Interview gerne darin aufnehmen würde. Er lacht und winkt ab. Lieber nicht. Er sagt, er sei ein wenig aufgeregt. Podcasts hört er nicht. Abgesehen davon ist er ganz gut drauf. Mich wundert das. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist die Wahrscheinlichkeit, dass er verurteilt wird, höher, als dass er freigesprochen wird. Sonst hätte sie keine Anklage erhoben. Ich denke mir, wieso wählt man eigentlich so einen Weg? Wieso wird man Sterbehelfer und nimmt damit solche existenziellen Risiken für sich in Kauf?
Ja, ich habe mich nicht punktuell dazu entschieden, sondern ich bin da hineingezogen worden, ich bin da hineingewachsen. Durch meinen ersten Prozess war ich dann auch relativ bekannt in der Öffentlichkeit durch die Presse, Fernsehen, Rundfunk, Interviews. Hatte Kontakt mit Ärzten und mit Juristen, die auf dem Sektor schon aktiv waren. Und bin seit Anfang 2021 dabei, über die Vermittlung der DGHS, der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, Menschen zu begleiten bei einem selbstbestimmten Tod.
Was war denn aber so Ihre Motivation, dahingehend weiterzuarbeiten?
Die Hilfe für Menschen in existenzieller Not. Es ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, jemandem, der Hilfe braucht, die Hilfe auch zu leisten. Als Arzt ist man da sicherlich besonders beruflich geprägt. Die Patienten kommen auf einen zu, haben ein Problem, sind krank oder haben seelische Nöte. Und man versucht dann als Arzt, so gut es geht, Hilfe zu leisten. Und es ist aus meiner Sicht, aus meinem Gewissen heraus auch eine Pflicht zu helfen und eine Forderung der Humanität, gerade jetzt in Bezug auf die Sterbehilfe, eine Forderung der Humanität und auch der christlichen Nächstenliebe, diese Hilfe zu leisten für Menschen, die entschlossen sind und das lange Zeit durchdacht haben, ihr Leben zu beenden, sagen, unser Leben ist nicht mehr lebenswert.
Sind Sie gläubig?
Ich bin gläubig. Ich bin Christ, ich bin katholisch, ich bin auch aktiv in der Kirche und habe im Rahmen meines ersten Prozesses übrigens ganz viel Unterstützung aus Kirchenkreisen meiner Gemeinde auch erhalten. Und ich sage immer, das kirchliche Fußvolk denkt da völlig anders als die da oben.
Mit die da oben meint Dr. Turowski zum Beispiel die Bischöfe oder den Papst. Tatsächlich positioniert sich die katholische Kirche sehr energisch gegen die Suizidhilfe und gegen die sogenannte Kultur des Todes. Das menschliche Leben sei von Gott geschenkt. Daher dürfe der Mensch auch keine volle Verfügungsgewalt darüber haben. Turowski sieht das als Sterbehelfer natürlich anders. Er ist überzeugt von dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und es gibt genug Menschen, die seine Ansicht teilen. Abgesehen von seinen UnterstützerInnen ist da auch noch seine Familie. Bei jedem Prozesstag ist seine Frau dabei. Seine Tochter ist auch zum Auftakt gekommen. Dr. Turowski hat 3 Kinder und 4 Enkelkinder. Er lebt mit seiner Frau in einem Haus in einem Randbezirk von Berlin. Eine große, intakte Familie, wenn ich das so von außen beurteilen kann. Ich frage mich, ob seine Frau oder seine Kinder nicht Sorge hatten, nachdem er 2015, nach über 30 Jahren, seine Praxis aufgab und Sterbehelfer wurde. Immerhin mussten er und seine Familie schon mal einen langen, nervenaufreibenden Prozess durchstehen, nachdem er 2013 einer Patientin mit Reizdarmsyndrom zum Suizid verhalf. Davon haben wir euch in Folge 2 erzählt. Nach seinem Freispruch hätte man doch sagen können, Schwein gehabt, sowas riskiere ich jetzt nicht nochmal. Hat er aber nicht. Aber ob nicht wenigstens seine Familie ihm davon abgeraten hat, will ich wissen.
Nein. Also ich bin ja in engstem Kontakt mit meiner Frau, die ist sozusagen Supervisorin, die ist auch Ärztin. Und wir besprechen das alles. Die Kinder, die erwachsenen Kinder sind da eher außen vor, mögen vielleicht so ein bisschen Sorge haben, aber artikulieren das nicht weiter und stehen da hinter mir.
Und hatten Sie selbst Sorge, dass das nochmal passieren könnte?
Dass ich eine Klage erhalte?
Mhm.
Im Falle von dem aktuellen Fall, der jetzt verhandelt wird, hatte ich die Sorge durchaus, weil ich ja gezwungen war, alleine zu handeln. Aber sonst bei den Freitodbegleitungen, die ich ja in aller Regel über die DGHS mache, mit dem abgestuften Prozedere, da ruht das auf breiten Schultern und es ist von mehreren Personen dann abgesichert. Da hatte ich nie Sorge, dass mir was passiert.
Aktuell gibt es noch keine gesetzliche Regelung dafür, wie die Suizidhilfe abzulaufen hat und unter welchen Bedingungen man psychisch Erkrankte in den Tod begleiten darf. Abgesehen davon, dass der Entschluss auf einem freien Willen beruhen muss. Die Sterbehilfevereine haben also ihre eigenen Regularien und sind dabei natürlich darauf bedacht, nicht ins Schussfeld öffentlicher Kritik zu geraten. Von der DGHS wissen wir, dass die Hürden für Menschen mit psychischen Erkrankungen ziemlich hoch sind, um dort Suizidhilfe zu bekommen. Sie seien sehr vorsichtig bei Anfragen von psychisch Erkrankten und prüften diese genau. Meist scheitere es schon daran, dass die SuizidanwärterInnen bereits ein Gutachten zu ihrer Freiverantwortlichkeit vorlegen müssten. Erst danach würde die DGHS nochmal ein eigenes Gutachten erstellen lassen. Wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum Isabel R. sich damals nicht an einen Verein, sondern an Dr. Turowski persönlich wendet. Er habe ihr das mit dem Verein aber nahegelegt, erzählt er uns.
Ich habe ja dann gesagt, also Frau R., ich kann das nicht alleine machen, das ist heikel. Treten Sie in die DGHS ein und wir machen das dann nach diesem Prozedere, das ich ihr geschildert habe. Und da hat sie gesagt, 6 Monate Wartezeit ist unmöglich, das halte ich nicht aus. Das muss jetzt schnell gehen. Dann habe ich gesagt, dann lassen Sie uns wenigstens eine Zeugenperson mit ins Boot nehmen. Aus der Familie, aus der Freundschaft. Da hat sie auch entgegnet, da ist keiner, der das respektieren, geschweige denn akzeptieren würde. Alle aus meinem Umfeld würden sich dazwischen stellen und das zu verhindern suchen. Und dann komme ich in die geschlossene Psychiatrie. Das ging also leider auch nicht. Deswegen, und ihr Sterbewunsch war also so dramatisch dringend, dass ich gesagt habe, entweder ich helfe ihr oder sie erhängt sich.
Und das ist ein entscheidender Punkt. Dr. Turowski betont immer wieder, dass er Isabel R. vor einem gewaltsamen Suizid bewahren wollte, den sie, dass er sich sicher begangen hätte, wenn er ihr keine Suizidbeihilfe geleistet hätte. Vor Gericht allerdings hat der vorsitzende Richter einmal eine Nachricht erwähnt, die Isabel R. an eine Freundin geschickt haben soll. Darin soll sie gesagt haben, dass sie froh sei, dass es, Zitat, Dr. Tod gebe. Ansonsten müsste sie sich ja vor einen Zug schmeißen. Und das würde sie sich nicht trauen. So hatte Isabel R. sich ihm gegenüber nie geäußert, sagt Turowski, sondern eben eher diese Drohkulisse aufgebaut.
Sie machte großen Druck und insofern war da nur eine kurze Zeitspanne. Und dann habe ich mir ja ein Bild gemacht und gesehen, sie hat diesen Plan sehr gründlich durchdacht. Seit Monaten, also seit Anfang des Jahres 21, war sie in so einer schweren Depression, trotz regelmäßigem Kontakt zu ihrer Psychiaterin, die die Tabletten verschrieben hat, und auch Kontakt zu ihrem Psychotherapeuten, dass sie nur daran dachte, wie kann ich mein Leben beenden? Und hier denke ich, wenn einer wirklich das Leben nicht mehr tragen kann, die Last des Lebens darunter zusammenbricht, liegt das Heil, die Heilung in einem friedlichen Sterben.
Also macht sich Dr. Turowski allein ein Bild von Isabel R.'s Entscheidungsfähigkeit. Er erzählt, er schreibt damals nach dem Erstgespräch ein Protokoll und sammelt medizinische Dokumente. Allerdings händigt Isabel R. ihm nur einen Arztbrief über ihre Hirnoperation von 2008, bei der ihr ein gutartiger Tumor entfernt wurde, aus und einen Kontroll-MRT-Befund. Andere Briefe und Befunde sollen in Süddeutschland und ihr daher nicht zugänglich sein. Weiter hört er sich ihre Krankenvorgeschichte und ihre Motive, also die Begründung für den Sterbewunsch, an. Danach beurteilt er den Fall. Bei Isabel R. kommt Dr. Turowski zu dem Schluss, dass sie entschieden und ihr Plan wohl überlegt ist. Sie hätten über alternative Behandlungsmethoden gesprochen, die sie alle kategorisch abgelehnt habe. Es habe keinen Druck von außen für den Sterbewunsch gegeben und Isabel R. sei urteils- und entscheidungsfähig gewesen. So Turowskis Einschätzung.
Wie könnten Sie das denn unterscheiden eigentlich? Also was wären denn Anzeichen dafür, dass sie keine freie Entscheidungsfähigkeit hat?
Wenn zum Beispiel jemand Wahnideen hat, Verfolgungswahn zum Beispiel oder Halluzinationen äußert oder das Geld zum Fenster rauswirft oder irgendwelche ganz verrückten Sachen macht. Aber die Frau stand voll im Leben, hat ein sehr schweres Studium absolviert, ihre Prüfungen gemacht und Klausuren geschrieben, hatte eine sehr geordnete, schöne kleine Wohnung, hatte ihr Auto, ihre Steuern bezahlt, Versicherung. Also alles tipptopp. Insofern nicht der geringste Hinweis auf eine Entscheidungsunfähigkeit. Also sie war wirklich sehr rational. Es war eine gescheite Frau, eine intelligente Frau, die ganz genau wusste, was sie wollte und natürlich auch eine hohe Kompetenz hatte über ihre Krankheit und über die Möglichkeiten der psychiatrischen Gesundheitsversorgung oder Krankenversorgung und das sicher gut einschätzen konnte. Und sie hat auch gesagt, es könnte ja sein, dass ich aus dieser Phase der Depression herauskomme, die ja schon seit Monaten währte. Mhm. Aber es kommt immer wieder und dann in kürzeren Abständen und die Phasen werden immer schlimmer und das will ich nicht erdulden.
Depression ist ja eine unfassbar unsichtbare Krankheit. Die sieht man Menschen ja per se nicht an. Und Sie haben gesagt, sie hatte einen aufgeräumten Eindruck auf sie gemacht und so, aber das machen ja viele Depressive. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, festzumachen, wie man einen freien Willen bildet.
Ja, die Psychiater haben da die sogenannte AMDP-Liste. Das sind Kriterien, die sie abarbeiten, die ich auch kenne, die ich auch partiell im Kopf habe und mit beachte, wo ungefähr 140 Kriterien dargestellt sind über den Gedankengang, die emotionale Situation, die Affektsituation und so weiter. Und wenn aus dieser langen Liste nichts für eine Entscheidungsunfähigkeit spricht, dann kann man sagen, der Mensch ist entscheidungsfähig. Außerdem ist es ja so, das empört mich auch in der Anklage, der Normalfall ist ja, dass ein Mensch, ein erwachsener Mensch, der fest im Leben steht, entscheidungsfähig ist. Davon muss man ja ausgehen, kann man ausgehen. Und wenn jetzt behauptet wird, einer Frau R. ist nicht entscheidungsfähig, dann muss das doch sehr ordentlich begründet werden. Und das geschieht an keiner Stelle.
Und diese Liste, von der Sie eben gesprochen haben, daraufhin haben Sie sie also abgecheckt?
Ja.
Was Dr. Turowski hier anspricht, ist das sogenannte AMDP-System. Das steht für Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. Das System wird routinemäßig in Kliniken eingesetzt, um psychopathologische Befunde zu erfassen. Im Nachgang unseres Gesprächs habe ich mit PsychiaterInnen Rücksprache gehalten. Die meinten, das System sei nicht dazu gemacht, die freie Verantwortlichkeit zu beurteilen. Wichtig sei eine fachlich differenzierte persönliche Einschätzung, eine Verlaufsbeurteilung, der Ausschluss von organischen Ursachen und, wenn möglich, eine Fremdanamnese. Turowski kommt nach seinen Gesprächen mit Isabel R. und anschließender Bewertung also zu dem Schluss, dass Isabel R.'s Sterbewunsch auf ihrem freien Willen beruhte. Sie verabreden sich am Abend des 24. Juni. Turowski sagt, sie sei an dem Tag ruhig, aber niedergeschlagen gewesen. Er habe den Eindruck gehabt, dass sie froh sei, dass jetzt der entscheidende Tag gekommen ist. Sie sei völlig entschlossen und klar bei Verstand gewesen. Sie habe dann die Freitoderklärung unterschrieben und die Entbindung von der Garantenpflicht. Dann habe er ihr die Tabletten übergeben. Was danach passiert ist, habe ich auf einem Video gesehen, was im Gerichtssaal gezeigt wurde. Isabel R. sitzt bei sich zu Hause am Tisch und nimmt die Medikamente ein. Danach habe sie sich zum Sterben hingelegt, erzählt Turowski. Er selbst war die ganze Zeit bei ihr.
Sie hatte mich inständig gebeten, auch dabei zu sein, weil sie ja keine andere Person hatte, und hat gesagt, wenn irgendwas ist, helfen Sie nach. Ich will auf keinen Fall wieder aufwachen. Und ich habe mich dann da hingesetzt aufs Sofa, habe mir Bücher angeguckt und gewartet.
Wie ist das denn eigentlich für Sie? Weil normalerweise übersteigt das doch sicherlich die Forderungen, die sonst SuizidanwärterInnen an Sie stellen, oder nicht?
Naja, das ist die menschliche Zuwendung, die Verpflichtung. Mein Gewissen sagt mir doch, ich kann die Frau nicht alleine lassen. Rein formell bin ich dazu nicht verpflichtet. Das ist schon richtig, da haben Sie recht. Aber das wäre ja nun wirklich maßlos, verantwortungslos, sich dann aus dem Staube zu machen.
Ich frage nur, weil so ein Sterbeprozess ist natürlich auch ein sehr intimer Moment, und das mit jemandem zu erleben, den man ja eigentlich nicht so richtig kennt und zu dem man eher ein professionelles Verhältnis hat.
Also die Frau war ja in einem Tiefschlaf und ja, ich hatte gehofft, die normale Zeitspanne, bis der Tod eintritt, bei der Methode ist 2,5 bis 3,5 Stunden, manchmal vielleicht 4 Stunden, sehr selten länger. Und hier war es eben so, 4 Stunden nach der Einnahme, also um 19 Uhr war die Einnahme der Mittel, um 23 Uhr hat sie erbrochen. Trotz Prophylaxe mit einem Antibrechmittel, was sie schon den Tag über dann in oraler Form genommen hatte. Also das war schon extrem ungewöhnlich und hat mir natürlich auch einen Riesenschrecken eingejagt. Und ich habe gedacht, reicht jetzt die Dosis, die der Körper schon aufgenommen hat, um ihr Ziel zu erreichen? Oder überlebt sie womöglich mit Schäden oder erwacht sie hoffentlich ohne Schäden nach einer gewissen Zeitspanne? Also das waren so meine großen Sorgen und Ängste in der Situation, in der ich ja auch noch nie war.
Was dann passiert ist, wisst ihr bereits. Dr. Turowski bleibt noch eine Weile bei Isabel R., muss dann aber irgendwann nach Hause. Er ruft ihre gute Freundin Emma Wilson, deren Namen wir geändert haben, an, die keine Ahnung hat, dass ihre Freundin sich umbringen wollte. Dr. Turowski sagt, er habe Emma Wilson darum gebeten, nichts zu unternehmen, weil das gegen den ausdrücklichen Wunsch ihrer Freundin gehen würde. Keine Alarmierung von irgendwelchen Rettungsdiensten, hat er ihr klargemacht. Emma Wilson hat vor Gericht gesagt, dass das manipulativ und einschüchternd auf sie gewirkt habe. Den Tag über kümmert sich Emma Wilson um Isabel R., die laut der Schilderungen ihrer Freundin zu der Zeit klar ist, aber noch sichtlich körperlich beeinträchtigt durch die Medikamente. Isabel R. soll in den Stunden zuversichtlicher gewirkt haben. Etwa gegen 18 Uhr löst Dr. Turowski die Freundin dann wieder ab. Über das, was dann passiert, herrscht Uneinigkeit vor Gericht. Emma Wilson sagt bei ihrer Aussage, sie hatte in dem Moment, als sie ihre Freundin verließ, zumindest die Hoffnung, dass sie für sich doch noch eine Chance sieht. Doch dann, als sie wieder zu Hause gewesen sei, rief Dr. Turowski sie an und habe gesagt, Isabel R.'s Suizidwille sei unverändert und sie würden es am nächsten Tag wieder versuchen. Dr. Turowski bestreitet das vor Gericht vehement. Er sagt, Isabel R. habe ihm an dem Abend Vorwürfe gemacht, aber auf keinen Fall habe er ihr zugesichert, dass sie am nächsten Tag einen neuen Versuch unternehmen. Einer der Richter konfrontiert Turowski daraufhin mit seinen eigenen Notizen, die er an dem Tag über die Abläufe gemacht hat. Da vermerkte er, 18 Uhr, Emma Wilson geht. Längeres Gespräch mit Isabel R. Möglichst bald, zweiter Versuch. Am liebsten heute. Neben dem Vermerk hat Dr. Turowski einen Pfeil gezeichnet und morgen Abend dahinter geschrieben. Dr. Turowski sagt, er halte das für sehr unwahrscheinlich, dass sie das so besprochen hätten. So oder so, zu dem zweiten Versuch am nächsten Tag kommt es nicht. Denn als Emma Wilson zu Hause ihrem Freund erzählt, was passiert ist, ruft der den Rettungsdienst zu Isabel R.'s Wohnung. Und die wird daraufhin gegen ihren Willen in ein Krankenhaus gebracht.
Die wurde also eingepackt gegen ihren verbalen Widerstand und Widerspruch und ja, zwangsversetzt. Ich hatte ihr, als ehe sie dann in den Krankenwagen reingeschoben wurde auf dem Stuhl, auf dem Tragestuhl, habe ich ihr noch gesagt, Frau R., ich bleib an ihrer Seite, ich steh zur Verfügung weiterhin.
Wie hat sie darauf reagiert?
Offensichtlich dankbar reagiert, sonst wäre sie, glaube ich, sehr verzweifelt gewesen. Das war ja für sie schon ein Super-GAU, wie sie das später mal genannt hat. Dann war sie also im Akutkrankenhaus, also das war der Suizidversuch war am Donnerstagabend. Am Freitagabend war dann die Verlegung ins Gertraudenkrankenhaus. Am Samstag wollte ich sie da besuchen, aber der Pförtner hat mich nicht durchgelassen, ich hätte da Hausverbot.
Wer hat das erteilt?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Im Nachhinein wollte ich eine Erklärung von der Station haben. Ich habe da nie eine Aufklärung bekommen. Rückblickend war es wohl so, dass die Familie sich bemüht hat, dieses Hausverbot auszusprechen von der Klinikleitung. Warum? Ich nehme an, sie dachten, dass ich die Frau R. weiter beeinflussen könnte oder sogar den Suizidplan im Krankenhaus durchführe. Ich weiß es nicht.
Können Sie denn die Familie von Isabel R. verstehen, dass sie nicht wollte, dass sie da in die Psychiatrie kommen?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Die waren natürlich alle schockiert. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass ein depressiver Mensch sich immer verstellt nach außen. Und das hat sie höchstwahrscheinlich auch gemacht, sonst wären die nicht so schockiert gewesen über den Tod. Keiner hat damit gerechnet und ich bin dann automatisch natürlich der böse Bube, ja, der Täter. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass nach dem Verfahren die Familie das vielleicht auch anders sieht.
Würden Sie sich das wünschen?
Das würde ich mir wünschen, natürlich, ja. Damit die auch innerlich damit umgehen können und das eher bewältigen können. Die Trauerarbeit, die ist natürlich da, wenn ein naher Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird und man nichts davon ahnte, der auch nicht körperlich lebensbedrohlich krank war, da ist die Trauerarbeit, wie die Psychologen das nennen, ja extrem schwierig und langwierig. Und ich denke, wenn die Familie das nachvollziehen könnte, jetzt nach Darlegung meiner Seite, dann wäre das auch eine Hilfe zur eigenen Trauerbewältigung für die Person.
Fühlen Sie sich als böser Bube?
Nein.
So dargestellt aber?
Ja, von der Anklage, von einer Seite. Aber eher, ich bekomme sehr viel Zustimmung. Sehr viel Anerkennung für mein Tun, ja, und wird immer gesagt, Mensch, da warst du aber mutig und hast Rückgrat bewiesen. Ich habe gemacht, was mein Gewissen mir sagt, was mir dadurch vorgegeben wird. Ja, also ich bezeichne das nicht als mutig. Natürlich kann man sich so einer Lage auch entziehen und sagen, ist mir zu heikel, ich ziehe mich da zurück, mache ich nicht. Aber da hätte ich ein ganz schlechtes Gefühl innerlich als Versagen vor dieser Herausforderung.
Wie der Kontakt mit Isabel R. dann weitergegangen ist, will ich von ihm wissen.
Am Montag hatte sie dann wieder Kontakt mit mir aufgenommen und die Frau war hochgradig traumatisiert. Erstens, dass der Suizidversuch fehlgelaufen ist, fehlgeschlagen ist. Zweitens, dass sie 4 Wochen, wie sie sagte, im Gefängnis verbringen muss, hat sie immer wieder gesagt, ich bin hier gefangen, das ist kein Zustand. Ich will hier raus. Und ja, sie hat dann alles dran gesetzt, möglichst aus dieser Anstalt rauszukommen.
Dass Isabel R. aus der Klinik raus will, schildert sie auch ihren FreundInnen in Nachrichten. Sie spricht davon, dass es vielleicht einen Sinn hat, warum der Versuch bei ihr missglückt ist, und spielt mit dem Gedanken, länger nach Bayern zu gehen, wenn sie aus der Klinik raus ist. Mit Dr. Turowski tauscht sie sich über den fehlgeschlagenen Versuch aus. Sie äußert sich sogar enttäuscht darüber, dass er nicht nachgeholfen habe, nachdem sie sich erbrochen hat. Das hätte er aber rechtlich auch gar nicht tun dürfen. Damit hätte er sich nämlich der Tötung auf Verlangen schuldig gemacht. Isabel R. sagt ihm auch, dass sie vielleicht doch Abstand vom Suizid nehmen will. Turowski antwortet ihr darauf, habe ich Sie enttäuscht? Bitte sagen Sie es mir. Ich sehe Ihre ambivalenten Gefühle und bin erleichtert, dass Sie sich dem Leben wieder zuwenden wollen. Wir sehen hier also, Turowski hat sie in diesem Moment auch in ihrem Wunsch, weiterzuleben, unterstützt. 2 Wochen verbringt Isabel R. in der Klinik. Danach sieht man dort offenbar kein Risiko der Selbstgefährdung mehr. Eine Fehleinschätzung, wie sich später herausstellt. Die Psychiater sind auch nicht die Götter in Weiß, sagt Turowski vor Gericht.
Nach 2 Wochen ist sie auch vorzeitig entlassen worden. Also sie hat diese 4 Wochen abkürzen können auf 2 Wochen, indem sie die Mannschaft dort in der Klinik nach Strich und Faden getäuscht hat. Sie hat sich verbal distanziert von ihrem Suizidwunsch. Sie hat wieder Zukunftspläne geäußert und die also nach Strich und Faden hinters Licht geführt, was nicht ungewöhnlich ist. Ja, Depressive, die so viel jahrelange Erfahrung haben mit der Psychiatrie, kennen sich da bestens aus.
Und halten Sie das für ausgeschlossen, dass sie das tatsächlich zwischenzeitlich so empfunden hat?
Dass sie empfunden hat, Zukunftspläne zu haben, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Extrem unwahrscheinlich, glaube ich nicht. Also sie hatte ja in dieser Zeit zwischen 12. Juni und 12. Juli, das war der Sterbetag, über 120 Kontakte mit mir, die dokumentiert sind. WhatsApp-Sprachnachrichten, WhatsApp-schriftliche Nachrichten, E-Mails, eine unbekannte Zahl von Telefonaten zusätzlich, die zahlenmäßig nicht dokumentiert sind. Also über 120 Äußerungen. Davon waren 95% ganz klar pro Suizid. Ich will sterben. 5% waren pro Leben, aber auch mehr so mit dem Hintergedanken, es könnte wieder nicht klappen. Die große Angst, sie könnte wieder überleben und dann womöglich schwer beschädigt weiterleben müssen und hätte dann nicht mehr die Möglichkeit, ihr Leben zu beenden. Das stand also in diesen Gegenteilchen Äußerungen auch mit im Hintergrund. Also ich denke mal eher, dass die Frau R. diese Überlegung ständig ihrer Umgebung und auch in ihrem Freundschaftskreis geäußert hat, um die zu beruhigen. Ja, um die sozusagen hinters Licht zu führen. Sie hat zum Beispiel auch ihren Entlassungstag ihrer Freundschaft gegenüber mehreren Personen, die das auch ausgesagt haben in den Vernehmungen, nicht den Entlassungstag oder die Entlassungszeit mitgeteilt, weil sie wusste, wenn mich da einer abholt und in einer Klinik, kann ich meinen Plan nicht durchführen.
Es scheint, als hätte Isabel R. ihre Freundin Emma Wilson angelogen, um ihren Suizidwunsch ungestört in die Tat umsetzen zu können. Aber auch in den Nachrichten an Turowski ist Isabel R. an dem Tag ihrer Entlassung sprunghaft. Erst schreibt sie, dass sie manchmal denkt, sie solle doch noch weiterleben. Und dann, nicht mal eine halbe Stunde später, beschließt sie, sich noch heute mit Dr. Turowskis Hilfe umbringen zu wollen. Selbst wenn Dr. Turowski der Einzige war, dem sie sich bezüglich ihrer Suizidgedanken wirklich ehrlich geöffnet hat, wird aus den Nachrichten deutlich, dass sie selbst ihm gegenüber am Tag ihres Todes hin- und hergerissen war. Vor Gericht hat einer der Richter Dr. Turowski gefragt, ob er nicht rückblickend betrachtet hätte sagen sollen, wir sehen uns in 2 Monaten wieder. Dr. Turowski hat darauf geantwortet, natürlich lernt man aus seinen Fehlern und seinen Erfahrungen.
Gab es irgendwie mal einen Zeitpunkt zwischen dem ersten und zweiten Suizidversuch, wo Sie darüber nachgedacht haben, nicht noch ein zweites Mal Beihilfe leisten zu wollen?
Den gab's. Natürlich war das ein Konflikt bei mir. Insofern, dass ich mir sagte, die Begleitung mit dem Prozedere der DGHS ist, da bin ich auf der sicheren Seite. Auf der anderen Seite war mir klar, dass sie das ablehnt und nicht zulässt und sich sonst erhängt. Das stand immer vor meinem geistigen Auge, dieser brutale Gewaltsuizid, den sie, glaube ich, bei ihrer Durchsetzungsfähigkeit, bei ihrem Charakter, bei ihrem Intellekt und bei ihrer Entschlossenheit auch so durchgeführt hätte. Deswegen habe ich letztlich nicht gezweifelt, dass ich ihr helfen muss.
Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass Isabel R. sich zum Zeitpunkt ihres Todes in einer schweren depressiven Episode befand, die ihren freien Entschluss zum Suizid beeinträchtigt haben könnte. Turowski habe das erkannt und so einen Wissens- bzw. Verantwortlichkeitsvorsprung gegenüber Isabel R. gehabt. Er hat ihr zwar nicht selbst die tödlichen Medikamente verabreicht und war damit kein unmittelbarer Täter, weil er ihr sie trotzdem überließ, und jetzt wird's etwas juristisch, wird ihm Totschlag in mittelbarer Täterschaft vorgeworfen. Isabel R. soll, so der genauere Vorwurf, wegen ihrer psychischen Erkrankung im Zeitpunkt der Einnahme selbst nicht im strafrechtlichen Sinne verantwortlich gewesen sein. Das Strafgesetzbuch spricht für solche Fälle von einer Tatbegehung durch einen anderen. Heißt, Dr. Turowski wird vorgeworfen, dass er Isabel R., die vermeintlich keine freie Entscheidung treffen konnte, zum Werkzeug gegen sich selbst gemacht hat und sie durch sich selbst getötet habe, weil er von den möglichen Auswirkungen ihrer Erkrankung auf ihren Sterbewunsch wusste, hätte er ihr nicht helfen dürfen, sagt die Staatsanwaltschaft. Was das strafrechtlich für Turowski bedeutet, ist, dass er theoretisch genauso eine Strafe bekommen kann wie jemand, der eine andere Person mit den eigenen Händen getötet hat. Wenn Turowski am Ende dieser angesetzten 9 Prozesstage, also verurteilt wird, könnten ihm mehrere Jahre Haft bevorstehen.
Totschlag ist ja ein wahnsinnig schwerer Vorwurf.
Ja, 5 Jahre oder mehr steht drauf.
Ja, also theoretisch 15 Jahre könnte man dafür auch bekommen. Was hat das in ihn ausgelöst in dem Moment?
Also ich finde es völlig unangemessen und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier einer Frau geholfen, die ihr Leben ausdrücklich beenden wollte. Das ist doch kein Totschlag. Aber ja, das ist Frage der Juristen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich denke auch, dass das nicht so stehen bleiben wird am Ende dieses Verfahrens, was jetzt läuft.
Jetzt ist ein Vorwurf der Anklage, dass sie als Internist fachlich gar nicht geeignet gewesen wären, den Suizidwunsch von Isabel R. einzuordnen. Was sagen Sie dazu?
Ja, das wird immer wieder hervorgehoben. Natürlich, ich bin kein Psychiater, aber ich bin ein Arzt, der 40 Jahre Berufserfahrung hat. Und Menschenkenntnis natürlich und in seiner eigenen Praxis auch viele depressive Patienten hatte und die mit begleitet, beobachtet hat. Also ich glaube, ich kann das schon einschätzen, wer nun wirklich ganz entschieden sein Leben beenden will und wer weiter sein Leben führen will, auch unter den Einschränkungen, die er hat als depressiver Mensch. Außerdem habe ich mein Berufsleben lang die psychosomatische Grundversorgung auch angesetzt. Das ist ja auch schon eine Qualifikation. Und mir das abzusprechen, finde ich etwas, ja, wie soll ich sagen, überheblich, weil es ja zeigt, die Psychiaterriege, immerhin 5 oder 6 Psychiater, die haben sich alle täuschen lassen. Die Fachleute, die wurden getäuscht und haben sich täuschen lassen. Und ich, der kleine Internist und Hausarzt, habe die Frau richtig eingeschätzt, meine ich. Ja, also ich denke, eigentlich kann jeder, auch ein Angehöriger oder vielleicht eine Pflegekraft, die viel mit einem kranken Menschen zu tun hat, ja, sehr nah dran ist, eher entscheiden über diese Frage der Entscheidungsfähigkeit desjenigen und die Stärke des Suizidwunsches als ein Psychiater, der den einmal sieht, einmal eine Stunde mit ihm spricht und dann sein Urteil abgibt.
Das ist total interessant, dass Sie das sagen, weil ich würde mir das zum Beispiel überhaupt nicht zutrauen, sowas einschätzen zu können, weil ich gar nicht weiß, woran ich einen freien Willen festmachen sollte.
Ja, das sind auch keine harten Kriterien, ja. Ich denke, das muss man aus dem regelmäßigen Erleben entscheiden. Sie haben ja auch eine Freundin angenommen, die sagt jetzt, ich will mein Leben beenden. Kennen Sie die über Jahre und lange Zeit? Kennen Ihre Äußerungen, Ihre Emotionen, Ihre Sprache, Ihren Blick, Ihre Stimmlage und können das aus diesen vielen, vielen Mosaiksteinchen, denke ich, schon erfassen. Oft sind es ja auch nahe Angehörige, Ehepartner zum Beispiel. Ein Ehepartner ist schwer krank und der andere pflegt ihn, ist ständig dran, sieht permanent dieses Leiden und der Leidende sagt, ich kann es nicht mehr ertragen. Dann sieht ja die Ehefrau, die das so hautnah miterlebt, der hat das so entschieden, ja, und äußert das immer wieder. Und ich kann es ja auch mit Leidender nachvollziehen. Und man braucht sich ja nur empathisch in die Lage hineinzuversetzen und sagt dann auch, na Mensch, wenn ich da läge und kann mich nicht mehr rühren, kann nicht mehr allein aufs Klo gehen, möchte ich das denn erdulden?
An diesem Punkt unseres Gesprächs merke ich, dass ich finde, dass es einen Unterschied macht, ob jemand ein physisches oder ein psychisches Leid hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen nicht so leicht gemacht wird, Zugang zur Suizidbeihilfe zu bekommen. Wäre es anders, könnte ich mir vorstellen, dass sicherlich viele von denen in akuten Phasen diese auch in Anspruch nehmen würden. Aber selbst bei Menschen, die 16 Jahre lang Depressionen haben, könnte ich nicht einschätzen. Gibt es wirklich keine Hoffnung mehr für die? Ich wollte von Dr. Torowski hören, was seine Einschätzung dazu ist.
Da haben Sie natürlich recht. In einer akuten depressiven Krise beim Todesfall oder ähnlichem oder schweren Unfall, den man selbst erleidet, muss man erstmal Zeit vergehen lassen, dass sich das alles setzt und man innerlich zur Ruhe kommt und dann wieder klare Gedanken hat Und das ist was ganz anderes, als wenn einer eine jahrelange Depression hat. So eine Akutsituation, da darf man nicht vorschnell handeln, das ist logisch. Und da gibt es ja auch keine Diskussion drüber. Das ist einstimmig zu akzeptieren.
Aber selbst abgesehen von so Phasen, die auf irgendeinem Ereignis beruht haben, woran macht man fest, dass eine Depression, auch wenn die schon jahrelang anhält, nicht heilbar ist?
Eine Depression ist per se in der Regel nicht heilbar. Es ist eine lebenslange Erkrankung, die in Phasen verläuft, mit einem Auf und Ab, mit schweren und leichteren Phasen, manchmal auch mit sehr guten Phasen. Ob Frau R. diese hatte, weiß ich nicht. Aber sie hatte eben immer wieder schwere Episoden und hat ja ausdrücklich gesagt, ich will keine weitere erleiden. Und sie war ja auch immer in Behandlung und der Mensch hat ja auch das Recht, eine Behandlung abzulehnen, was sie ja getan hat. Und irgendwann hat er auch das Recht zu sagen, ich habe jetzt so viel probiert, ich will nichts Neues, nicht eine neue Tablette oder eine neue Kombination einsetzen. Ich bin einfach müde und satt und helft mir bitte.
Und wenn Sie sich den Fall jetzt rückblickend ansehen, bereuen Sie irgendwas, was Sie getan haben? Würden Sie irgendwas anders machen?
Ich würde ihr auch das nächste Mal helfen, allerdings nicht unter diesen Umständen, nicht alleine, auf gar keinen Fall. Dazu bin ich ja jetzt ein zu sehr gebranntes Kind. Eine sehr schöne Lebensweisheit lautet, das Geheimnis des Glücks beruht darauf, andere glücklich zu machen. Und genau das geschieht bei der Freitodbegleitung. Der verzweifelte Mensch beendet selbstbestimmt und friedlich und würdevoll sein für ihn nicht mehr lebenswertes Leben. Und das hinterlässt beim Helfer ein gutes Gefühl.
Das heißt, die Arbeit, die Sie machen, das macht auch was mit Ihnen. Das gibt Ihnen auch etwas.
Ja, natürlich. Wie beim Arzt, der sich freut, wenn er seinen Patienten helfen kann. Das trägt ihn durch die Mühen des Arztseins. Wenn der Patient zufrieden aus der Praxis geht. Und so ist es auch hier. Ja. Der größte Wunsch ist, auf friedliche Art und Weise das Leben zu beenden. Und da bin ich der Helfer. Ja.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wir sehen uns beim Prozess.
Ja.
Da bin ich Helfer. Turowski ist der Meinung, Isabel R. geholfen zu haben, damit, dass er sie in den Tod begleitete. Weil er auch ihr das Recht einräumen wollte, sagen zu dürfen, ich bin müde, ich bin satt, bitte helft mir. Wenn wir uns nur das Bild anschauen, das Turowski von Isabel R. hatte, also die 16 Jahre lange Leidensgeschichte, dass nichts mehr geholfen hat, und die mehr als 100 Kontakte, in denen sie ihm klarmachte, dass sie sterben möchte. Kann man ihn da verstehen? Oder muss man sagen, der kleine Internist, wie er sich selbst im Interview bezeichnet hat, der überzeugt davon ist, als einziger den Durchblick behalten zu haben, hätte der nicht eigentlich noch ein bisschen mehr machen müssen, um zu prüfen, ob er mit seiner Suizidassistenz wirklich hilft? Hätte er auf das Vorlegen weiterer medizinischer Unterlagen und auf eine psychiatrische Begutachtung bestehen, Isabel R.'s Familie oder Freundinnen kontaktieren oder einfach mehr Zeit verstreichen lassen müssen? Seiner Ansicht nach hätte das Isabel R. nicht geholfen. Es hätte sie belastet und in einen gewaltsamen Suizid getrieben. Und das ist nicht, was er wollte.
Der fünfte Prozesstag endet. Heute habe ich das Gefühl, wieder ein Puzzleteil dazugewonnen zu haben. Darüber, wie es Isabel R. während des Klinikaufenthalts ging. In den entscheidenden 2 Wochen zwischen ihrem gescheiterten Suizidversuch und ihrem Todestag. Die Psychiater der Klinik haben uns heute erklärt, dass Isabel R. zunächst skeptisch gegenüber weiteren Therapiemöglichkeiten war, als sie dort ankam. Der leitende Oberarzt ist der Meinung, dass Isabel R. wegen ihrer depressiven Denkverzerrung die Nebenwirkungen von weiteren Behandlungsmethoden überschätzt und die Chancen, die sich ihr dadurch geboten hätten, unterschätzt habe. Laut ihm hätte es sowohl auf medikamentöser als auch auf psychotherapeutischer Ebene noch Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Heißt, er ist der Ansicht, dass es sehr wohl Hoffnung auf Besserung für Isabel R. gegeben hätte. Der Stationsarzt hat berichtet, dass Isabel R. im Laufe der 2 Wochen tatsächlich ernsthafte Zukunftspläne geschmiedet hat. Möglich sei es zwar, dass sie sie dahingehend getäuscht habe, aber das hätte sie gar nicht tun müssen. Immerhin hatte sie in den 2 Wochen auch unbegleiteten Ausgang. In dieser Zeit hätte sie sich suizidieren können, hat sie aber nicht. Und da ist noch eine Sache. Isabel R. hat sich an dem Tag, als sie die Klinik verlassen hat, mit einer anderen Patientin zum Kaffeetrinken verabredet. Zumindest dieser Zukunftsplan kann nicht der Täuschung des Klinikteams gedient haben, sagen die Psychiater. Denn Isabel R. hatte ihnen gar nichts davon erzählt. Sie haben erst nach ihrem Tod von der anderen Patientin davon erfahren. Ob Isabel R. das in dem Moment tatsächlich vorhatte oder was ihre Gedanken waren, werden wir nie erfahren. Was geht wirklich in einem Menschen vor, der sich das Leben nehmen will? Wir wollen das wissen. Von jemandem, der es 10-mal versucht hat. In der nächsten Folge. Diesmal erst am nächsten Mittwoch.
Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Justitias Wille ist eine Original Podcast Series der Partner in Crime und Studio Womans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Co-Autoren und Redaktion Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer Louis Huselstein und Hanna Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik Konstantin Lange van Ravenzwey. Juristische Beratung Abel und Kollegen. Executive Producer wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers für Partner in Crime und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womans.